Wir lesen weiter in Kapitel 19, 1. Könige 19 und fangen wieder mit dem Vers an, mit dem wir aufgehört haben heute Morgen, mit dem Vers 8 und dann bis Vers 18. Und er, Elia, stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mechola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat.
Ja, wir haben heute Morgen, sind wir dort aufgehört, wo Elia unter dem Ginsterstrauch lag und danach verlangte zu sterben. Es kam ein Engel, der kam zweimal und er hat ihn versorgt. Er durfte ausschlafen, er bekam ein gutes Essen, er bekam frisches Wasser und nach allem, was er erlebt hatte vorher, war das eine goldene Erfahrung. Eine Erfahrung, die er gerne so behalten würde. Es sollte so bleiben. Versorgt werden, ein leckeres Essen bekommen, liegen bleiben, auf diese Weise von Gott versorgt zu werden, nur keine Verantwortung auf sich nehmen. Die Wüste war sogar angenehm geworden, denn Gott war gekommen. Aber als der Engel zum zweiten Mal kam und Elia ein Essen anbot, da sagte er was anderes als zuerst. Er sagte zwar, steh auf und iss, aber dann sagte er, denn der Weg ist zu weit für dich. Es lag anscheinend etwas vor Elia. Gott hatte etwas mit Elia vor. Das Essen, das Trinken war zur Stärkung für etwas gemeint, nicht nur als Verwöhnung. Wir lassen uns so gerne verwöhnen, oder? Es gibt heutzutage auch immer mehr Verwöhntage für Frauen. Und da kommen wir hin, da wollen wir uns ausruhen, da wollen wir uns verwöhnen lassen, da wollen wir eigentlich nur hören, dass wir geliebt sind und dass Gott alles für uns übrig hat und so weiter. Aber wir wollen eigentlich nicht hören, dass es auch mal Zeit sein kann, aufzustehen und zu gehen. Und das wird hier Elia gesagt. Er soll aufstehen, er soll sich in Gehorsam auf den Weg machen. Nur im Gehen werden wir stärker. Nicht im Liegen bleiben. Nur im Gehen werden wir stärker. Und nur wenn wir unsere Flügel ausbreiten, lernen wir das Fliegen. Solange wir im Nest sitzen, uns versorgen lassen und sagen, mehr, 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 das gefällt mir, Werden wir nie stärker, werden wir auch keine starken Flügel entwickeln. Kommt Gott nicht mit uns voran? Und dann heißt es in Vers 8, da hat Susanne angefangen, da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb, und dann ging er in die Höhle oder in eine Höhle und übernachtete dort. Elia war ein Langstreckler. Wir haben in unseren Tagen bei dieser Freizeit schon mal gesehen, wie er vom Berg Karmel mindestens 26, vielleicht sogar noch mehr Kilometer gelaufen ist. Und zwar vor dem Streitwagen von König Ahab aus ist er gelaufen, er war beflügelt. Gott hatte ihm Kraft geschenkt. Nach einem sehr langen, intensiven, dramatischen Tag am Berg Karmel ist er sozusagen vom Berg nach Jezreel geflogen damals. Aber diesmal läuft er nicht, er geht. Denn er hat 350 Kilometer zurückzulegen und er braucht 40 Tage dafür. Man kann ein bisschen rechnen und denken, hätte schneller gehen können, oder? 40 Tage, 40 Nächte für 350 Kilometer, das sind noch nicht einmal 10 Kilometer an einem Tag. Wie schnell geht man? 5 Kilometer in der Stunde, wenn man so ein bisschen gut geht? Also warum 40 Tage, 40 Nächte? Das wissen wir nicht. Man kann sich fragen, ob er eine besondere Bedeutung sah in dieser Zahl. Er war ja unterwegs nach dem Berg Horeb. Das ist derselbe Berg gewesen als der Berg Sinai, wo Mose war. Dort am Berg Sinai oder am Berg Horeb hatte Mose 40 Tage und 40 Nächte verbracht. Das Volk Gottes hatte sich ja auch 40 Jahre in der Wüste aufgehalten. Und vielleicht war das bei Elia so, dass das eine Erinnerungsreise war, eine Pilgerreise. 40 Tage, 40 Nächte zum Berg Gottes. Wir wissen es nicht. Aber die Parallele zwischen dem, was Elia erlebt und dem, was Mose erlebt hat, sind sehr auffallend. Denn wir lesen hier, dass Elia sich in eine Höhle, dass er in eine Höhle ging und dort übernachtete. Und eigentlich steht im Grundtext, im Urtext, dass er in die Höhle ging. Was für eine Höhle, das erinnert uns an Mose. In 2. Mose 34 hat Mose auf den Anweisungen Gottes hin sich in einer Höhle am Berg Sinai zurückgezogen. Er hatte Gott vorher gefragt, ob Gott ihm bitte seine Herrlichkeit zeigen würde. Mose wollte mehr von Gott sehen, mehr von Gott erfahren. Und die zwei gingen ja wie Freunde miteinander um. Und Mose hat gesagt, ich würde so gerne deine Herrlichkeit sehen. Und dann hat Gott Mose gesagt, weißt du, das geht nicht. Denn meine Herrlichkeit ist so überwältigend, dass kein Mensch das überlebt, wenn er meine Herrlichkeit sieht. Aber ich habe eine Idee, du willst das so gerne, dann schlage ich Folgendes vor. Du ziehst dich zurück, du gehst auf den Berg auf und du ziehst dich zurück in eine Höhle. Und ich werde dann meine Hand davor halten wie eine Tür und dann gehe ich vorüber und das siehst du nur in meinen Rücken. Das ist eine ganz spannende Geschichte in 2. Mose 33, wenn Sie das zu Hause nochmal nachlesen wollen. Und dann sagt Gott, ich gehe dann vorüber und dann rufe ich meinen Namen aus. Und so geschieht das auch. Und Gott hat auch noch gesagt, oben auf dem Berg ist ein Fels, da sollst du dich draufstellen. Ist auch so symbolisch, so voller Bedeutung, ist nicht Jesus der Fels? Du sollst dich dort auf den Felsen stellen, in der Höhle, und dann gehe ich vorbei. Aber ich lege meine Hand schützend um dich sozusagen, sodass du meine Herrlichkeit nicht siehst, denn dann würdest du sterben. Das hat Mose gemacht, das hat er erlebt, und jetzt lesen wir in 1. Könige 19, dass Elia wahrscheinlich diesen selben Berg erreicht, Horeb, Sinai. Und dass er in die Höhle geht, Vers 8, in die Höhle, vielleicht Mose Höhle von damals, und dort übernachtet. Und es ist dort, dass Gott zu ihm spricht und seinen Knecht fragt, was er hier tut. Was tust du hier? Man kann das auf verschiedene Art und Weise sagen. Man kann sagen, was tust du hier? Man kann auch sagen, was tust du hier oder was tust du hier? Das ist ganz unterschiedlich, oder? Was tust du hier? Da hört man die Überraschung. Das ist, als ist man auf Urlaub in China und trifft die Kassiererin von Lidl. Ja. Was tust du hier? Es ist, als ist Gott ein bisschen überrascht. Er weiß natürlich schon, denn er weiß alles, dass Elia da ist. Aber Ich finde diese Frage sehr mysteriös. Man kann sich fragen, ob Gott überhaupt mit Elia vorhatte, dass er zum Berg Horeb gehen sollte, oder ob Elia auf eigene Faust dahin gegangen ist. Er hat immer auf Gottes Anweisungen gewartet. Aber ist ja von Israel geflüchtet, da war die Angst sein Führer. Und jetzt ist er von der Wüste nach dem Berg Horeb gegangen und wir haben nichts gelesen von Anweisungen Gottes. Es ist immer das Beste, wenn Gott vorangeht, aber es ist leider so, dass oft wir vorangehen oder die Angst oder was uns halt führt. Und das Gute ist dann, dass Gott immer nachkommt, dass er uns nicht im Stich lässt, dass er uns findet. Und er hat Elia in der Wüste gefunden und er findet ihn jetzt auch hier am Berg Horeb und er fragt, was tust du hier? Was tust du hier? Es erinnert mich an eine Frage, einige Jahrhunderte vorher, da ist die Hagar geflohen von Sarah. Wir kennen die Geschichte, oder sie war schwanger von ihrem Herrn, von Abraham. Und es gab furchtbare Spannungen zwischen den beiden Frauen. Sarah war ihre Herrin, die konnte nicht schwanger werden. Hagar war schwanger von Abraham, das war Sarahs Vorschlag. Aber als es dann soweit war, dann konnte Sarah nicht gut damit umgehen. Und Hagar konnte auch nicht gut damit umgehen. Die haben sich gegenseitig gekränkt. Und dann hat Hagar ihre Koffer gepackt und ist gegangen. Und dann wird auch Hagar in der Wüste gefunden. Sie war bei einem Brunnen auf dem Weg nach Schur, das heißt, dass sie wahrscheinlich oder fast sicherlich unterwegs war nach Ägypten, wo sie herkam. Und dann heißt es in 1. Mose 16, müssen Sie auch zu Hause nachlesen, bitte, dass der Engel des Herrn sie auffand in der Wüste und sagte, Hagar, woher kommst du und wo gehst du hin? Es ist fast, als ist Gott ein bisschen neugierig. Aber es ist er nicht. Gott möchte uns immer wieder einladen, unser Herz zu öffnen und zu sagen, was wirklich los ist. Warum wir dort sind, wo wir sind und wie es uns geht eigentlich. Darum geht es auch. Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Und ich finde es so toll, dass Hagar, die aufgeregt ist und frustriert ist und wahrscheinlich ängstlich ist, zur Ruhe kommt, als der Engel des Herrn ihr begegnet und seine Frage stellt. Und ich finde das ganz beeindruckend, dass sie auch ganz ehrlich und offen antworten kann, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, vor meinem Herrn. Bin geflüchtet, bin davongelaufen, bin weggelaufen. Und an diesem Moment ist Hagar zum Vorschein gekommen. Sie hätte auch Ausreden ausdenken können, ich habe Urlaub bekommen von meinem Herrn, dürfte kurz zurück nach Ägypten. Ich werde bald abgeholt von Reisenden hier in der Wüste, da darf ich mitfahren. Kommt ein Kamel für mich vorbei, alles organisiert. Aber sie hat keine Ausreden. Die Frage Gottes ist so einladend, ist so total nicht bedrohend, dass Hagar einfach sagt, bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Und bei dieser Begegnung wird sie angerührt von Gott. Ich habe das heute Morgen ein paar Mal gesagt, wie wichtig das ist, wie kostbar das ist, wenn Gott uns findet und uns anrührt. Aber es bleibt nicht dabei, denn der Engel des Herrn schickt Hagar zurück. Sie soll zurück zu ihrer Herrin, wo alles schiefgelaufen ist. Ich finde das immer ein bisschen gemein. Ich denke also, Herr, du hättest das doch ein bisschen anders organisieren können, vielleicht so, dass das, ja, das bei Sarah und Abraham die Stimmung günstiger wäre, dass sie also Hagar liebevoll empfangen haben, davon ist nicht die Rede. Sie soll zurück in eine schwierige Situation. Kehr zurück, sagt der Engel des Herrn zu Hagar, und demütige dich. Ist nicht angenehm, oder? Wir sollen uns immer wieder auf den Weg machen. Gott will mit uns weiter und manchmal bedeutet das, dass wir zurück müssen. Etwas in Ordnung bringen müssen oder etwas aushalten müssen. Es hat keinen Sinn, davon zu laufen. Und Gott sucht uns auf in unsere Wüste und sagt, ich bin mit dir und du kannst das, mit mir kannst du das. Und Hagar kehrt tatsächlich zurück und bleibt eigentlich noch viele Jahre in dieser Familie, wo es nicht einfach war und wo es immer schwieriger wurde, vor allem als dann Sarah auch ein Kind bekam. Diese Frage, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Oder Elia, was tust du hier? ist die Frage, die Gott, die Jesus heute uns auch stellen möchte, sie auch stellen will. Wie geht's Ihnen? Wie geht's dir? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Befindest du dich vielleicht in einer Wüste? Und warum denn? Was ist passiert? Was betrübt dich? Was belastet dich? Was? Und eigentlich sagt Gott auch damit, was kann ich für dich tun? Ich will bei dir sein, ich will dir helfen. Darf ich dir Anweisungen geben, damit du wieder vorankommst, damit ich mit dir vorankomme? Und hier ist es dann die Frage an Elia, was tust du hier? Und Elias Antwort ist viel länger als die von Hagar. Hagar sagte einfach, ich bin auf der Flucht, bin weggelaufen. Und Elia fängt an zu jammern. Er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Er redet ja mit ihm. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen. Interessant, der Bund zwischen Gott und Israel wurde auf diesem Berg besiegelt. Da hat Gott auch die 10 Gebote Mose gegeben. Sie haben deinen Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Der hat etwas zu sagen. Es scheint, als hat er seine wunderbare Begegnung mit Gott in der Wüste und das leckere Essen, was er bekommen hat, total vergessen. Als wäre nichts geschehen. Als hätte Gott ihm nicht das geschenkt, was er brauchte. Hier am Berg Horeb ist Elia voller Selbstmitleid. Und er wirft Gott eigentlich vor, dass der ihm Unrecht getan hat. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und schau, was ich alles für dich getan habe. Schau, was ich alles für dich getan habe. Schau, wie mutig ich war, wie eifrig. Schau, was ich alles für dich getan habe. Und jetzt wird mein Leben bedroht. Ich bin allein übrig geblieben. Interessant, aus Isabel, die ihn bedroht hat, ist in Elias Gedanken ein ganzes Heer geworden. Man trachtet nach meinem Leben, alle Menschen. Bin mein Leben nicht mehr sicher. In Elias Litanie gibt es viele Male, ich, der Prophet, steht zentral. Sieht nur sich, ich habe geeifert. Ich bin allein übrig geblieben. Ich allein. Und jetzt wollen sie mir das Leben nehmen, der arme Elia. Selbstmitleid ist tödlich. Es entnimmt uns die Sicht auf die Realität. Es verformt unser Denken. Wir werden immer größer. Unsere Probleme werden immer gewichtiger und Gott wird kleiner und ein bisschen gemeiner. Wir werden immer größer. Unsere Probleme werden gewichtiger und Gott wird kleiner. Die Probleme stehen vor uns, wir sehen nichts anderes mehr. Und eine solche Haltung führt zur Stagnation. Sie hilft uns nicht weiter. Sie hält auch Gott auf. Denn mit so einer Person kann Gott nicht viel anfangen. Ich habe so viel für dich getan. Und jetzt schau, was mir alles passiert ist. Er sagt eigentlich, ich habe keinen Mut mehr, hat er vorher auch gesagt in der Wüste. Und interessant ist, dass der Herr nicht reagiert auf Elias Vorwürfe oder auf seinem Klagelied. Er lädt den Prophet ein, aus der Höhle zu kommen und sich auf den Berg vor ihm aufzustellen. Vers 11, da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und das tut Elia nicht. Wir lesen den nächsten Satz und siehe, der Herr ging vorüber, da kam ein Wind und so weiter. Und wir gehen davon aus, dass Elia das getan hat, was Gott gesagt hat. Aber er hat es nicht getan. Das entdecken wir später. Er ist in der Höhle geblieben. Und das bricht eine furchtbare Naturgewalt über Elia aus. Es kommt ein großer und starker Wind, der die Berge zerreißt und die Felsen zerschmettert. Und als sei das nicht genug, folgt noch ein Erdbeben, dann kommt ein Feuer. Und man kann sich nicht vorstellen, wie das war. Wie das ist. Ich habe manchmal ein bisschen Angst vor der Natur. Kennt ihr das? Beim Segeln. Wenn man sich nicht gut vorbereitet hat oder das Wetter ist auf einmal anders und die Wellen sind total hoch, denkst du, wie komme ich je noch zurück? Beim Skifahren auch manchmal, da denkst du, warum bin ich eigentlich hier? Wie komme ich je noch wieder gut an? Bei so manchen Abenteuer, die wir dann wählen weil wir denken, das geht gut, geht das nicht gut. Und hier ist das viele, viele Male schlimmer und erfährt Elia Todesangst, ein Erdbeben. Felsen, die zerschmettert werden, da steht man und da kommen die Brocken, da kommen die Steine vorbei. Feuer. Es brennt. Er hat schon mal ein Feuer erlebt am Berg Karmel. Da hat der Herr sich gezeigt, hat Feuer geschickt, da wurde das Opfer verbrennt. Aber jetzt ist es anders. Es ist eigentlich zu groß für Worten. Es sind gewaltige Naturkatastrophen, die rund um Elia geschehen. Die Welt zerbricht. Und das Schlimme ist, von Gott keine Spur. Der Herr war nicht in dem Wind. Der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und der Herr war nicht in dem Feuer. Elia steht ganz alleine da. Ich finde das ganz interessant, denn wir erwarten oft, dass Gott sich groß manifestiert, oder? Wir suchen oft danach. Wir suchen nach dem Spektakulären, nach großen Zeichen seiner Anwesenheit oder Wirken, nach sichtbaren Wundern. Wir beten darum, dass Gott sich groß zeigt, dass wir ihn erleben dürfen und sehen dürfen. Und es kommt auch vor, dass in Zusammenkünften laut geschrien wird oder aufgestampft, weil wir denken, dann wird Gott sich auch groß zeigen. Aber die Realität ist, wir können Gott nicht zwingen, sich zu offenbaren. Und der große Gott braucht keine Bühne. Was er eher macht, ist, dass er vor allem in der Stille spricht. Dass er vor allem in der Stille spricht, dort, wo wir ihn oft nicht erwarten. Dort, wo wir ihn auch nicht immer erfahren. Und warum nicht? Weil wir keine Stille schaffen. Stellt euch mal vor, Ladies, dass Elia über ein Jahr an einem Bach gewesen ist, ohne Computer, ohne Handy. Das ist tödlich. Gott hat Elia Stille gelernt. Und wir denken, wir kommen ohne diese Dinge nicht mehr aus. Wir müssen sie abschalten, wir finden das schwierig, wir denken, wir verpassen etwas. In Holland war gerade eine große Umfrage und da ist herausgekommen, dass viele Schüler, wenn sie Abitur machen, sich nicht konzentrieren können auf ihre Arbeit, weil sie Angst haben, dass sie was verpassen. Sie haben ihre Handys ausschalten müssen und sie haben Angst, dass sie was Wichtiges verpassen. Sie können sich nicht konzentrieren. Es ist immer schwerer in dieser Welt, um stille zu werden. Und darum ist es immer schwerer, Gott wahrzunehmen. Denn er offenbart sich meistens eher in der Stille. Und wir hören ihn nur, wenn sich in uns eine Antenne für ihn entwickelt hat. Eine geistliche Antenne, und das braucht eine Schulung. Das braucht stille Zeiten. Manchmal sieht man Menschen im Wald, die gehen mit dem Hund spazieren, haben dann noch so ein Ding auf. Beim Gymnastik auch. Überall Lärm. Immer Impulse von außen. Und Gott kann fast nicht mehr durchkommen. Weil wir nicht mehr wissen, was es heißt, zu hören. Und hier in 1. Könige kommt dann nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und dann heißt es in Vers 13, es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Erst dann kommt er zum Vorschein. Nicht beim Gewalt, aber in der Stille, wenn er Gottes Stimme hört. Dann wagt er es, zum Vorschein zu kommen. Er muss Angst gehabt haben, das ist eh klar, bei allem, was passiert ist. Und er hat jetzt sein Gesicht bedeckt, wagt es noch nicht, Gott zu sehen, kann das noch nicht verkraften. Und dann stellt er sich in den Eingang der Höhle und dann spricht Gott zu ihm. Und dann kommt dieselbe Frage von vorher: Was tust du hier, Elia? Was machst du hier? Und man fragt sich, was Gott hören will. Und man ahnt, dass Gott erhofft, dass sich in den letzten Stunden bei diesem Naturgewalt etwas in Elia getan hat. Dass er Gott erkannt hat, Gottes Größe gesehen hat und dass er auch erkannt hat, wie klein er selber ist und wie klein seine Probleme eigentlich sind. Und wie wichtig es ist, dass er Gott anbetet und nicht sich selbst. Und dass er Gott in die Mitte stellt und nicht sich selbst. Man hofft, dass Elia, überwältigt von Gottes Macht und Majestät, sein Selbstmitleid abgelegt hat und zur Anbetung bereit ist, dass er aufstehen wird. Aber das ist nicht der Fall. Denn die Antwort, die kommt, ist genau dieselbe wie die Antwort vor einigen Stunden. Vers 14. Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Es ist, als hat er das auswendig gelernt. Oder es ist, wie wir, die wir etwas älter sind, uns das erinnern bei einer Schallplatte. Sie Nadel hängen geblieben. Und immer wieder springt die zurück und dann hört man dasselbe und denkt, komm, komm. Dann muss man ein bisschen drücken und dann geht es wieder weiter. Die Nadel ist stecken geblieben. Und Elia hat nach wie vor dieselbe Botschaft. Ich bin allein übrig geblieben. Ich habe so für dich geeifert. Es hat sich nichts getan. Wie tragisch, wie dramatisch. Denn Gott hat sich gerade offenbart. Es sind großartige, es sind überwältigende Dinge geschehen. Und Elia ist hängen geblieben, ist stecken geblieben in seinem Selbstmitleid, in seiner kleinen Welt und hat es nicht geschafft, Gottes Größe wahrzunehmen. Selbstmitleid ist tödlich. Es ist ein kräftiger, negativer Begleiter. Kein ermutigender. Selbstmitleid hält uns auf, es entnimmt uns die Sicht auf Gott, es entnimmt uns die Sicht auf die Realität. Selbstmitleid hat eine Botschaft, die uns lähmt, die uns zurückhält. Und die, das ist noch schlimmer, Gott zurückhält. Denn Gott kann nichts mit uns anfangen, wenn wir diese selbstmitleidige, ich-bezogene Botschaft festhalten und immer nur ein Klagelied singen. Es wäre doch wirklich dran gewesen, dass Elia gesagt hätte, also Herr, was ich vorher gesagt habe, das nehme ich zurück, denn ich habe gesehen, wie groß du bist, was du alles kannst. Ich bin hier gestanden. Und ich habe diese Naturgewalt gesehen und ich habe deine Größe erkannt, deine Majestät. Also ich stehe hier, ich zittere. Du bist der große Gott. Selbstmitleid fangt uns. Und es braucht eine Willensentscheidung, die sagt, ich will nicht hängen bleiben. Vielleicht habe ich was zu klagen und ich darf das Gott sagen, aber es hilft mir auch, wenn ich mal anfange zu danken. Wir haben vielleicht viel zu klagen, aber ich bin mir sicher, dass es immer wieder ein paar Punkte gibt, wofür wir auch danken können. Und wenn wir das üben, werden wir entdecken, dass der Berg hier, der Berg des Selbstmitleides kleiner wird und der Berg der Danksagung oder der Dinge, für die wir danken können, höher wird. Das ist eine Übung, oder? Und manchmal wollen wir das nicht. Denn Selbstmitleid hat auch was Angenehmes in sich. Es dreht um mich. Und wenn ich zu danken beginne oder aufstehen muss, dann brauche ich dafür Kraft und auch Mut. Dann muss ich die Verantwortung für mich auf mich nehmen. Aufstehen ist nicht so einfach. Es folgt ein neuer Auftrag für Elia. Der Herr sprach zu ihm in Vers 15, und sagte, geh auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Aha, er hätte hier doch anscheinend nicht sein sollen. Und ich finde es auch ganz auffallend, dass Gott nicht eingeht auf die Dinge, die Elia hier bis zweimal geäußert hat. Ich denke, dass Gott weiß, es hat keinen Sinn. Da würden wir stundenlang miteinander reden und da würde es nicht besser werden. Es ist besser, ich schenke Elia einen neuen Auftrag, damit er wieder voraussehen kann, damit er aufsteht, damit er eine neue Herausforderung hat. Denn wenn ich ihn jetzt bemitleide und darauf eingehe, dann wird es nur schlimmer. Was Gott hier tut, ist eigentlich sehr liebevoll, dass er nicht darauf eingeht. Sehr liebevoll. Kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und dann kommen drei Aufträge. Er soll Hazael zum König über Aram oder Syrien salben und Jehu zum König über Israel und Elisa zum Nachfolger, zum Propheten und Nachfolger von ihm selbst. Ja, es führt zu weit, um zu erklären, worum es hier geht. Aber es hatte diese drei Aufträge, die Gott Elia gibt, hatte mit der Zukunft Israels zu tun. Ahab musste von einem neuen König ersetzt werden. Ich habe ja vorher gesagt, dass Ahab eine Katastrophe war für sein Volk, weil er sich seiner Frau Isabel verkauft hatte, sagt die Bibel. Weil sie das Sagen hatte und weil sie den Baaldienst zur offiziellen Religion Israels machen wollte. Weil sie den Baaldienst förderte in Israel. Und Ahab musste also von einem neuen König ersetzt werden und Elia musste diesen König salben. Es musste in Israel reinen Tisch gemacht werden. Es mussten Menschen abgesetzt und ausrangiert werden und neue Menschen ernannt werden. Also Elia sollte auch einen neuen König über Syrien oder Aram salben und das hatte auch eben mit der Zukunft zu tun. Das war der König, der dann Israel besiegen würde. Es ging wirklich darum, dass Ahab jetzt ausrangiert wurde, dass seine Nachkommen auch getötet werden würden und dass der Weg frei wäre für einen neuen Anfang. Und Elisa, der Wegbegleiter für Elia, der ja seinen Diener zurückgelassen hatte, und ein Nachfolger für Elia. Manchmal verstehen wir nicht, warum Gott etwas von uns fragt. Das ist eben, weil seine Gedanken höher sind als unsere. Und ich denke, dass Elia sich nie hätte denken können, dass er ein so wichtiges Instrument Gottes sein würde. Und dass es wichtig war, auch dass er diese Aufgaben erfüllen würde. Und das Tragische ist, ganz kurz, dass er das nicht gemacht hat. Er hat sich auf den Weg gemacht und das Erste, was er gemacht hat, er hat Elisa getroffen und hat seinen Mantel über ihn geworfen. Damit war die Berufung für Elisa klar. Und Elisa, ein junger Sohn, ein Bauersohn, hat sein Haus verlassen und ist Elia nachgefolgt. Aber die zwei anderen Aufträge, die Könige, die er salben sollte, das hat er nicht gemacht. Und damit hat Elia Gottes Werk, Gottes Handeln aufgehalten. Und zwar 13 Jahre lang. Denn diese Aufträge hat später Elisa erfüllt, nicht Elia. Und ich finde es sehr gnädig von Gott, dass er Elia nicht bestraft hat deswegen, nicht gesagt hat, wieso dies oder das. Er hat sich von Elia aufhalten lassen. Wenn wir nicht treu sind, wenn wir nicht gehorsam sind, dann wird Gott andere Wege finden, um seine Pläne zu verwirklichen. Aber es kann sein, dass wir seine Pläne aufhalten, wie auch Jona es tat. Als er nach Nineve gehen musste, um zu predigen. Und zuerst dachte ich, gehe mal zuerst ein bisschen weg. Ich will nicht. Seine großartige Botschaft einerseits und auch eine beängstigende. Das Großartige ist, dass Gott normale Menschen wie du und ich mit unseren Schwächen und mit unseren Problemen und mit unserer Ungehorsam einsetzen will. Das ist das Großartige. Und das Beängstigende ist, dass wenn wir nicht tun, was Gott von uns fragt, dass das Folgen hat. Gott hat uns nicht nötig. Dennoch gebraucht er uns. Und es ist ein Vorrecht, wenn man von Gott eingesetzt und gebraucht wird. Wenn man ein Instrument zu Gottes Ehre wird, wie Paulus es in einem Brief sagt. Also Gott gibt Elia einen Weggefährten. Elisa wird weiterhin mit ihm ziehen und die Geschichte hier endet mit einer sehr starken Aussage von Gott. Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also Elia, dein Gefühl hat dich betrogen. Du bist dir sicher, du bist davon überzeugt, dass du der Einzige bist, der einzige Treue, ist eigentlich auch ein bisschen stolz von dir. Und du hast Mitleid mit dir selber, weil du der Einzige bist. Aber weißt du was? Es sind noch 7000. Manchmal haben wir auch dieses Gefühl, oder? Das kann in der eigenen Familie sein, wo es sonst keine Christen gibt oder in der Straße oder am Arbeitsplatz, dass wir sagen, Herr, ich bin allein übrig geblieben, ich bin die Einzige, die gläubig ist. Bin die Einzige, die was mit dir hat. Und Gott sagt, hoppla, es gibt noch andere. Du bist nicht die Einzige. Du hast vielleicht das Gefühl. Aber die Wahrheit ist anders. Übrigens auch eine prophetische Aussage, die mit dem Volk Gottes zu tun hat. Und Paulus kommt später darauf zurück, aber das führt auch zu weit, um das jetzt zu sagen. Elia, in der Wüste gefunden, in der Wüste abgeholt und dann am Berg Horeb verwöhnt mit einer Offenbarung Gottes und mit einer neuen Hinweisung Gottes. Und Elia ist uns bis jetzt ein sehr starkes Beispiel gewesen in den letzten Tagen. Und er wird es auch wieder werden. Aber heute ist er nicht ein so starkes Beispiel, oder? Ich will nicht mehr. Ich habe sehr für dich geeifert. Ich bin alleine übrig geblieben. Ich kann nicht mehr. Und der stabile Faktor in dieser Geschichte ist Gott. Nicht der Mensch Elia, ist Gott. Und die Treue steht an Gottes Seite. Er ist treu. Er ist liebevoll. Er gibt nicht auf. Er hebt uns auf, wenn wir aufgeben wollen. Er ermutigt uns. Er bereitet uns einen Tisch in der Wüste. Glauben Sie das? Vielleicht befinden Sie sich, das habe ich heute Morgen auch gefragt, momentan in einer Wüste. Ich weiß nicht, was für eine Wüste. Vielleicht eine Wüste von Verlassenheit. Vielleicht sind Sie verwitwet, vielleicht sind Sie in der Ehe einsam. Vielleicht sind Dinge schiefgegangen in Ihrem Leben, vielleicht gibt es eine Sucht in Ihrem Leben oder in Ihrer Familie. Und wagen Sie es nicht, mit jemandem darüber zu reden. Vielleicht sind Sie gefangen. Und die Frage, die hier von Gott gestellt wird, die gilt auch für heute. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? An Hagar? Oder wie Gottes Elia fragte, was tust du hier? Und vielleicht ist die Frage auch jetzt, was tust du hier jetzt heute? Was hast du erwartet? Warum bist du gekommen? Hast du überhaupt was erwartet? Darf ich dich beschenken? Darf ich dich mit neuem Mut nach Hause schicken? Darf ich dich ernähren, frisches Wasser schenken? Darf ich dir eine neue Wegweisung geben? Ich wüsste nicht, was das wäre, aber vielleicht haben Sie das irgendwie schon gehört jetzt in diesen Worten, entdeckt in der Bibel. Dieses Kehre zurück zum Beispiel. Flüchte nicht vor deinen Umständen, vor deiner Situation. Kehre zurück in Gottes Kraft. Kehre zurück und erwarte, dass er ihnen das gibt, was sie in ihrer Situation brauchen. Vielleicht bedeutet das Kehre zurück auch Kehre zurück zu mir. Gib das auf, was zwischen uns beiden steht. Gib dein Selbstmitleid auf. Oder deine Wut, deine Empörung mir gegenüber. Die Idee, dass ich nicht gerecht war, dass ich dich vernachlässigt habe, dass ich nur andere Menschen gesegnet habe und dich eben nicht. Gott will uns heute beschenken. Und Gott möchte mit uns vorankommen. Das habe ich einmal gesagt, das werde ich vielleicht noch ein paar Mal sagen, bis es 10:05 ist. Ich habe noch ein paar Minuten. Ein Jahr, nachdem ich mit 19 Jahren zum Glauben gekommen bin, während einer internationalen christlichen Studentenfreizeit, wo ich nicht sein wollte, schrieb mir jemand eine Widmung in meiner Bibel. Es war Billy Graham. Ich habe die Bibel verloren. Ja, und zwar werde ich euch kurz sagen, was da passiert ist. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ich bin mit etwa 20 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben in New York. Das ist natürlich ganz, ganz aufregend. Ich war unterwegs nach einer christlichen Studentenfreizeit. Ich hatte meine neue Bibel mit der Witwung von Billy Graham. Und ich habe übernachtet bei einer Freundin, die hatte eine Wohnung in New York. Und ich dachte, wo hebe ich jetzt meine Bibel sicher auf? In ihrer Wohnung. Es war vieles los, viele Menschen. Und da sah ich in der Küche so ein kleines Fach. Und da dachte ich, da stecke ich doch meine Bibel drin. Wird niemand finden und ich finde die Bibel morgen zurück. Wisst ihr, was für ein Fach das war? Ja, es gibt in Amerika sowas, da wirft man seinen Abfall, so in ein Fach und da ist ein Rohr und das wird dann vermahlen.
Oh nein.
Weg. Vom 12. Stockwerk weg, meine Bibel weg. Aber ich habe die Widmung nie vergessen. Ich habe eine neue Bibel gekauft und die Widmung war Philipper 1, Vers 6. Und da heißt es, Gott wird das gute Werk, das er in dir angefangen hat, fortsetzen oder vollenden bis zum Tag Jesu Christi. Philipper 1, 6. Damals dachte ich, was will Billy Graham damit sagen? Ich kannte die Bibel nicht. Ich bin ja nicht in einem christlichen Haus groß geworden. Aber ich fand das fantastisch, dass das eine Widmung von Billy Graham war. Philipper 1, 6, Gott wird das gute Werk, das er in dir angefangen hat, fortsetzen bis zum Tag Jesus Christus. Und erst später bin ich drauf gekommen, wie wichtig dieser Vers ist und wie heilsam und wie gut. Wie gut das ist, dass ein Christ davon ausgehen darf, dass Gott in ihm wirkt. Dass er, wenn wir ein Ja zu ihm finden, wenn wir auf seine Einladung eingehen, dass er ein gutes Werk, dass er etwas in uns anfängt durch seinen Geist, und dass er das fortsetzt mit unserer Genehmigung. Denn wenn ich nicht will, dann macht er das nicht. Und das gute Werk betrifft an erster Stelle eine innerliche Erneuerung oder Veränderung. Die Bibel spricht von einem neuen Denken und von einem innerlichen Mensch oder von dem innerlichen Mensch, der von Tag zu Tag erneuert wird. Es ist ein dynamisches Werk. Es ist ein Prozess, worin wir, die wir Jesus gehören, verändert werden nach dem Bilde Jesu Christi, worin wir die Dinge, die eher schädlich sind und nicht gut sind, ablegen, Wut, Jähzorn, Unfreundlichkeit, Neid, Eifersucht, alles Mögliche. Paulus hat immer wieder viele Listen, da schreibt er auf, was wir ablegen sollen und dann schreibt er zum Glück auch manchmal, was wir anziehen sollen und das betrifft vor allem Jesus Christus selber. Wir sollen ihn anziehen. Er ist unser neues Kleid. Und dann heißt es in Galater 5, Vers 22, dass der Heilige Geist Früchte oder eine Frucht in uns hervorbringen oder reifen lassen will. Und das ist eine so gute Frucht. Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Güte, Liebe, Treue, Selbstbeherrschung. Alles nur gute Dinge und oben steht Liebe. Das ist das gute Werk, das Gott in mir entwickeln will. Und das ist ungeheuer spannend, dass Gott das mit uns vorhat. Und das bedeutet auch, dass ein Christ nie sagen kann, so bin ich nun einmal. Du musst mich nehmen, so ich bin Jähzorn, ich war meine Mutter auch. Ist genetisch, kann nichts dafür. Selbstmitleid, ja, das ist immer mein Problem gewesen. Hatte meine Mutter und hatte mein Vater, hatten wir alle in der Familie. Wir haben uns immer viel zu erzählen gehabt. Und zwar darüber, wie schlecht es uns ging. Das gehört einfach zu uns. Das kann ein Christ nie sagen. Denn Gott hat ein gutes Werk in uns angefangen, das er fortsetzen will. Und es sind alles Dinge, die es für Gott möglich machen, um mich irgendwann einzusetzen in seinen Dienst. Denn Gott sucht nicht nur Freunde, Menschen, die in Gemeinschaft mit ihm leben wollen, sondern Gott sucht auch Menschen, die er einsetzen kann in dieser Welt. Wir sind als Kinder Gottes Berufene. Unsere erste Berufung ist die, dass wir mit Gott wandeln, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Das heißt in Offenbarung 3, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an und wenn jemand die Tür aufmacht, dann komme ich in sein Haus und dann setze ich mich hin und dann essen wir gemeinsam. Die Gemeinschaft, ein Tisch in der Wüste unseres Lebens, wo wir mit Gott essen, wo wir mit Gott reden, wo wir von Gott angerührt werden. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus und ich glaube, ich habe das letztes Jahr hier auch erzählt oder vorletztes, wie es immer wieder mein Problem war und öfters noch ist, dass ich eher renne für Gott, als mit ihm wandle. Es ist einfacher, aktiv für Gott zu sein, als bei ihm zu sein. Aber das ist unsere erste Berufung, bei ihm zu sein, uns von ihm verändern und prägen zu lassen und segnen zu lassen. Es heißt in 1. Korinther 1, 8 bis 9, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit Gottes Sohn. Das ist ein Wunder und eine Herausforderung. Und das Zweite ist, die zweite Berufung ist dann, dass wir auch Jünger sind. Nicht nur Freunde, die in Gemeinschaft mit Jesus leben, sondern auch Menschen, Knechte, Jünger, die Gott, die Jesus nachfolgen, die gehorsam sind. die nicht nur damit rechnen, dass Gott sie verwöhnt, die nicht nur das wollen, sondern die auch sagen, ich möchte aufstehen und sag mir Gott, was ich für dich tun kann, was du von mir willst, wie ich für dich ein Instrument sein kann in deinem Reich, zur Verbreitung deines Reiches sogar. Man kann zu groß von sich denken, aber man kann nie zu groß von Gott denken und er gebraucht einzelne, einfache Leute wie sie und ich. Wir werden zur Freundschaft und zur Nachfolge berufen, eingeladen. Und Gott verlangt danach, dass wir allmählich Menschen werden, die dieser Welt Licht und Salz sind. Es wird dunkler in Europa. Es wird dunkler in dieser Welt. Es wird Licht gefragt. Es ist Licht notwendig und Gott sagt, ihr sagt das, ihr seid das Licht der Welt. Das können wir nur sein, wenn Gott in uns lebt, wenn wir mit Gott leben und er das Licht angezündet hat, wenn er unser Licht ist, wenn er durch uns scheint. Ein Leben, worin Jesus sichtbar wird, ist ein Segen für die Umgebung. Und von Salz wissen wir, dass es Fäulnis hindert ist, dass es Verderben hindert. Und tatsächlich ein Leben gelebt in Gerechtigkeit, in Barmherzigkeit, in Liebe. Ein Leben, wo es Vergebung gibt, wo man vergeben kann, spricht Bände. Es ist heilsam. Es ist gut. Es tut der Welt gut. Es zeigt etwas von Gottes Liebe. Es zeigt etwas von seinem Reich auf dieser Erde. Aber Salz hat noch eine Wirkung. Und zwar ist es ein Geschmackmacher. Ein gutes, gesalzenes Essen schmeckt sehr gut. Ein ungesalzenes Essen schmeckt fade. Und Gott möchte, dass wir Salz sind und dass wir der Welt zeigen, wie gut das ist, Gott zu kennen, mit ihm zu wandeln, mit ihm zu leben. Wir sind gerufen, um mit Gott zu leben und wir sind gerufen, um aufzustehen und den Weg zu gehen, den Gott uns zeigt. Und wenn wir hier die paar hundert Frauen das ernst nehmen, und uns danach ausstrecken und sagen, wie gut, dass du ein gutes Werk in mir angefangen hast und dass du das fortsetzen willst. Ich will mich danach ausstrecken. Wenn wir das ernst nehmen, dann wird sich etwas tun. Dort, wo wir leben, dort, wo wir sind. Lassen Sie sich in der Wüste des Lebens, in der Wüste Ihres Lebens von Gott finden. Lassen Sie sich in der Wüste Ihres Lebens zum Tisch Gottes einladen, sich von ihm verwöhnen, ernähren, stärken lassen. Das alte Volk fragte, und die Frage steht im Psalm 78, schafft Gott das, uns in der Wüste einen Tisch zu bereiten? Und die Antwort ist ja. Das haben wir bei Hagar gesehen, das haben wir bei Elia gesehen, das beschreibt David im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er bereitet mir einen Tisch vor meinen Feinden, in dieser Welt, in meiner Wüste. Lassen Sie uns in der Wüste des Lebens von Gott finden lassen. Lassen wir uns einladen und auf die Einladung eingehen und lassen Sie uns aufstehen. Wir wollen uns auffordern lassen. Und wir dürfen dabei wissen, dass das, was in Klagelieder 3, 21 bis 25 steht, total wahr ist. Es heißt dort, denkt, meine Seele denkt daran, ist niedergedrückt in mir, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen, manchmal bin ich traurig, manchmal geht es nicht so gut, aber ich will mich nicht mitreißen lassen von Selbstmitleid oder Traurigkeit, obwohl ich trauern darf, Trauerarbeit auch wichtig ist. Aber ich will etwas mich erinnern, ich will das mir in den Sinn zurückrufen und darauf will ich hoffen. Und zwar die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist seine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, und darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren. Zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Gott schenkt uns Manna, ein Essen, Ernährung, Stärkung. und zwar jeden Tag neu. Und wir dürfen es wagen, aufzustehen und in seiner Kraft zu gehen. Und immer wieder suchen wir ihn und erfahren wir neue Kraft, neue Ermutigung. Und dabei werden wir auch aufgefordert, einander zu suchen, die Gemeinschaft zu suchen, einander zu stärken, einander zu ermutigen und vor allem von diesem Buch zu essen. Es nicht wegzuwerfen, so wie ich das tat. Es zu bewahren. Und wenn es ganz kaputt ist, mit Flecken und Rissen und so weiter, dann kaufen Sie eine neue Bibel, das hat auch was. Denn wenn es nicht die alten Unterstreichungen gibt, dann entdeckt man wieder Neues. Wenn man viel unterstrichen hat, dann sucht man oft das, was man früher so wichtig fand und denkt, ah, da habe ich gleich was für heute. Nein, fang neu an. Lese mal die Geschichte von Elia ganz neu. Lese auch mal im Alten Testament. Total aktuell, total spannend. Der Herr segne Sie. Der Herr segne uns. Und er setze uns zum Segen dort, wo wir sind. Wir beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir danken dir wieder dafür, dass es dich gibt, das zuerst. Dass du ein Gott bist, der sich nicht zurückgezogen hat von einer Welt, wo so vieles schiefgegangen ist. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, damit es Rettung gibt, damit der Weg zu dir wieder frei ist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns in der Wüste begegnet und abholt. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns in der Wüste dieses Lebens immer wieder einen Tisch bereitet. Und wir müssen gestehen, dass wir diesen Tisch oft nicht suchen. Dass wir blind sind, weil wir von Selbstmitleid oder Angst oder Empörung oder was halt aufgehalten werden. Und wir wollen dir sagen, hier sind wir. Hier sind wir, Herr, wir verlangen nach dieser Gemeinschaft. Wir verlangen danach, dass du durch uns das wirkst, was du vorhast und dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, fortsetzt. Wir wollen es lernen, uns danach auszustrecken. Wir wollen es lernen, auch die Stille zu üben. Wir wollen es lernen, eine Antenne für dich zu haben, sodass wir deine Stimme hören. Wir wollen es lernen, um den Lärm der Welt mal auszuschalten und auf dich zu warten. Herr, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du unter uns anwesend warst. Und wir bitten dich, geh mit uns in unseren Alltag, in unsere Situation hinein. Stärke uns, schenke uns Mut, rühre uns an, geh mit uns. Segne uns und setze uns zum Segen. In Jesu Namen. Amen.